Also unsere Event-Locations bieten nicht nur eine schöne Kulisse, sondern eben auch diesen sogenannten Mehrwert oder Purpose. Davon sprechen ja immer viele, weil man ist als Veranstalter hier auf dem Campus einfach Teil von diesem Innovationscampus, wo es halt um die Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit geht. Und das gibt automatisch jedem Event und jedem Veranstalter eine Glaubwürdigkeit.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Ich bin nämlich überzeugte Konzertgängerin und liebe Live-Musik. Und weil auch Konzerthallen und andere Veranstaltungsorte Gebäude sind, wollen wir mal schauen, wie es hier so um die Nachhaltigkeit bestellt ist. Denn auch bei den ganz großen Stars ist das Feld ein ziemlich weites. Das sagt auch mein Kollege Philipp Holstein. Er ist bei der Rheinischen Post für alles rund um Konzerte und Popkultur zuständig und gibt uns mal einen kurzen Überblick.
Da wird von einigen großen Künstlern aus der Champions League viel gemacht. Das berühmteste Beispiel ist ja Coldplay, die versucht haben, ihre Tournee klimaneutral zu gestalten. Das ist natürlich Illusion, dass das klappt, aber sie sind sehr weit gekommen. Ich glaube, sie haben einen Status erreicht, wo sie 47% weniger CO2-Emissionen auf ihrer aktuell laufenden Tour ausschütten als auf der Tournee davor. Sie haben ja vor ein paar Jahren angekündigt, dass sie nicht mehr auf Tour gehen würden, solange das nicht machbar wäre. Sie haben dann auch gesehen, dass es 100% nicht machbar ist. Und allgemein kann man sagen, dass Konzerte an sich einfach sehr aufwendig sind und schädlich fürs Klima. Man reist herum, man hat hohen Energieverbrauch, man hat die An- und Abreise der Fans, man hat die Reise der Künstlerinnen und Künstler und ihrer Crew. Dann gibt es bei den Veranstaltungen Konsum, also T-Shirts, die hergestellt werden müssen, Getränke in Plastikbechern, Einweggeschirr fürs Catering etc. Aber es gibt eben immer mehr Künstlerinnen, die sich darum kümmern. Billie Eilish zum Beispiel, The 1975 haben lange Zeit keine Merchandising-Artikel angeboten. Wenn man ein T-Shirt von denen haben wollte, musste man selber eins mitbringen und sich das vor Ort bedrucken lassen. Und so haben sie dann eben den CO2-Verbrauch beim Herstellen von T-Shirts gering gehalten. Pioniere sind nicht Coldplay auf diesem Bereich, sondern schon Radiohead. Die sind 2007, haben die angefangen, sich von Fachleuten, also von Forschern begleiten zu lassen auf ihrer Tournee, um herauszufinden, wie sie ihr Umweltkonzept gestalten können, damit es einfach klimafreundlicher ist, auf Tournee zu sein. Und daraus hat sich ergeben, was logisch ist, dass man vor allen Dingen Hallen buchen sollte in Städten, die einen sehr guten ÖPNV haben. Sie rufen Fans immer auf, wenn sie auf Tournee gegangen sind, Fahrgemeinschaften zu gründen. Sie haben die Crew akut verkleinert. Sie benutzen Biotreibstoff für die Fahrten, die sie selber machen müssen. Und das ist vielleicht mit so das Wichtigste, sie benutzen lokale Anbieter für das Equipment, was sie brauchen vor Ort. Das ist natürlich auch aufwendig und setzt einiges Vertrauen voraus. Aber das ist das, was deren CO2-Bilanz schon sehr früh besser hat aussehen lassen als vergleichbare Bands, ne? Und ein Super-GAU in der Hinsicht ist dann vielleicht die Residenz von Adele in München, 10 Konzerte. Vielleicht war das sogar gut gemeint, dass man alles an einem Ort macht und eben nicht reist. Aber hier war es so, dass die Leute aus aller Welt mit dem Flugzeug gekommen sind, um sie zu erleben, weil sie eben nur in München aufgetreten ist. Es wäre besser gewesen, wenn sie jeweils einige Konzerte in verschiedenen, vielleicht europäischen Hauptstädten absolviert hätte. Dann wäre sie also zu den Leuten hingekommen. Und so war es wohl so, dass etwa 25% der Gäste, der Konzertbesucher für fast 80% der Emissionen verantwortlich sind, die das Publikum dort verursacht hat.
Es ist also für ganz viele Künstler schon ein Thema, auch wenn nicht für alle das mit der höchsten Priorität. Und es stimmt ja, schon ohne besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit sind solche Veranstaltungen ein riesiger Aufwand. Die Locations sind oft groß und deshalb schwer zu heizen oder zu lüften. Dazu kommen Sicherheitsstandards und ein wahnsinniger Logistikaufwand. Und trotzdem kann man das Ganze auch nachhaltiger gestalten. Davon waren zumindest die Leute von Loft Concerts überzeugt, die gemeinsam mit der NGO Cradle to Cradle 2022 4 Konzerte der Toten Hosen und der Ärzte auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof veranstaltet haben. Das hat ziemlich gut funktioniert. Zumindest gab es in diesem Jahr eine Neuauflage. Dieses Mal nur mit den Ärzten. Tabea Kaplan ist Geschäftsführerin von Loft Concerts, Tim Jansen Mitgründer von Cradle to Cradle. Mit den beiden habe ich mich über die Konzerte unterhalten und wollte natürlich erst einmal wissen, woher die Idee dazu kam.
Genau, wir haben in 2022 zum ersten Mal das Labor Tempelhof veranstaltet und damit auch ins Leben gerufen. Das Labor Tempelhof ist ein Nachhaltigkeitsprojekt, entstanden aus einem Konsortium. Also da ist Loft Concerts drin als örtlicher Veranstalter. Die Ärzte und in 22 auch die Toten Hosen als die Bands, die uns dafür auch die Bühne hergegeben haben, um dieses Reallabor auszuprobieren. Dann hatten wir Cradle to Cradle NGO mit dabei als quasi die Experten für die allumfängliche Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, SBS Event Support als Produktionsdienstleister und KKT unsere Touragentur. Und genau, wir haben uns zum Ziel gemacht, alle Bereiche einer Großveranstaltung, eines Großkonzerts einmal zu durchleuchten, anzugucken und nach dem Maßstab Cradle to Cradle zu gucken, was da schon geht, was wir umsetzen können in Bezug auf nachhaltige Maßnahmen. Und das haben wir gemacht, sehr ausführlich gemessen, ausgewertet, die Ergebnisse auch in Form einer Webseite auf Labor Tempelhof, dem Guidebook, veröffentlicht, sodass auch die Branche da lernen kann. Genau, und in 2024 haben wir damit weitergemacht und wir werden damit auch in Zukunft arbeiten, weil es mit Blick auf die Klimauhr einfach Sinn macht und wir da unseren Beitrag leisten wollen.
Und du hast es gerade schon gesagt, ihr habt es nicht alleine gemacht, ihr hattet auch diese NGO Cradle to Cradle als Mitinitiatorin quasi am Start. Tim, kannst du kurz erklären, was die eigentlich macht?
Ja, klar. Also Cradle to Cradle NGO hat sich zum Ziel gesetzt, einen echten Aufbruch in der Gesellschaft zu bewirken zum Thema Kreislaufwirtschaft nach dem sozusagen strengen progressiven Ansatz Cradle to Cradle, also übersetzt von der Wiege zur Wiege. Das ist ganz grundsätzlich ein wissenschaftlicher Ansatz, der dazu führt, dass wir gar keinen Müll mehr erzeugen, dass wir uns Menschen aus einer anderen Perspektive betrachten und sagen, es ist nicht so, dass es besser wäre ohne uns, sondern mit uns haben wir die Chance, die Dinge einfach anders zu tun. Also es ist ein ganz grundlegendes Umdenken, was damit einhergeht. Und seit 12 Jahren sind wir die führende NGO zum Thema Kreislaufwirtschaft in Deutschland, die halt mit dem Cradle-to-Cradle-Ansatz ganz konkret sagt, wie das aussieht, wie wir die Kreisläufe schließen, wie wir gesunde Materialien für Produkte verwenden. Wir bringen das Richtung Politik, Richtung Verbände, Richtung Zivilgesellschaft. Wir arbeiten mit der Wirtschaft eng zusammen, weil unser Ansatz ist letztlich, viele Akteure, die dazu beitragen müssen, dafür zu begeistern. Nicht nur im Kopf, sondern letztlich auch im Handeln. Also es ist weniger mehr die Frage, ob das wirklich geht. Das zeigen ganz viele Akteure schon. Das geht auch in allen gesellschaftlichen Bereichen, von Verpackung, Textil, über das Thema Bauen bis hin zum Großkonzert. Also es ist weniger die Frage, ob das geht, sondern wie und auch wie schnell. Deswegen engagieren wir uns mit knapp 40 Kollegen und 1000 Ehrenamtlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einfach dafür, dass das schnell geht und dass das mit einem hohen Anspruch geht.
Und für die Konzerte habt ihr ja nicht nur ein besonderes Konzept gewählt, sondern auch einen ziemlich besonderen Ort mit dem Flughafen Tempelhof. Wie ist die Wahl da drauf gefallen?
Ja, also ich meine, die Frage, wie so ein Labor entsteht, glaube ich, ganz grundsätzlich erstmal an der Tatsache, dass das ein unheimlich spektakuläres Venue ist. Also das ist natürlich erstmal ein großer Wurf gewesen, dass so tolle Künstler mit so einer Fanbase an so einem ganz besonderen Ort auftreten. Ich glaube, das hat erstmal so einen grundlegenden Zauber in sich, auf den wir dann alle miteinander mit unseren Maßnahmen aufbauen konnten.
Genau. Verstehe. Und also Loft Concerts, wir arbeiten mit dem Standort schon seit vielen Jahren. Und da ist ja auch sehr historisch, ne? Da ist auch viel Denkmalschutz und so weiter und ist also auch sehr speziell als Venue und die haben auch dieses Konzept Cradle to Cradle und die Art und Weise, wie wir dort Veranstaltungen durchführen, für sich selber als Chance erkannt und da werden wir jetzt in Zukunft auch weiter mit denen kooperieren und zusammenarbeiten, um dort für egal welche Künstler in Zukunft dort spielen werden, ja, dass dieses Konzept dort umgesetzt werden kann.
Ich glaube, ich würde dazu auch noch ergänzen, also die ganz große Aufgabe der Jahre 2020 fortfolgend, also das waren ja in Summe ungefähr 2 Jahre Vorbereitungszeit gemeinsam. Ich weiß noch, wie ein paar stark tätowierte Leute bei uns auf dem Kongress kamen und man so ein bisschen merkte, ja, okay, da kommen die Rockleute, die Produktionsleute, die Tourenleute, die sich bei uns, weil Bela ist ja schon länger auf dem Sender und für Tabea war das auch sozusagen ein alter Kaffee, aber uns ist ja damals schon auch gemeinsam gelungen, einfach ein paar Leute aus dem Umfeld, aus der Community, aus der Veranstaltungswirtschaft mal mit dem Thema ja so ein Stück weit zu infizieren, dass die gesagt haben, Mensch, das ist interessant, da steckt Innovation drin, das ist ja irgendwie Aufbruch, das kann Spaß machen, da geht es nicht darum, weniger Konzert zu machen, weniger Zuschauer zu erreichen, sondern irgendwie ein Konzert anders aufzusetzen. Dann kam ja Corona und über die Zeit dann zumindest ja die Gelegenheit, sich mit den Themen zu beschäftigen, auch wenn wir uns die Zeit sicher alle nicht zurückwünschen. Und in den 2 Jahren im Vorlauf, was da einfach gelungen ist, gemeinsam so diese Chancen und dieses Innovationspotenzial, was einfach nach vorne geht und mit 60.000 Leuten dann 2022 auf dem Tempelhofer Feld halt in die Praxis umgesetzt wurde, dass das halt diese Wirkung erzeugt, dass heute ein Tempelhof-Projekt sagt, wir finden, das ist genau der Weg, den wir gehen müssen, dass wir Klimaschutz, Ressourcenschutz, soziale Aspekte, dass wir das zusammenbringen und dass wir da vorangehen, sozusagen als Spielstätte, als wichtiger Ort in Berlin, das Tempelhofer Feld und der Flughafen, das ist ein wichtiger Ort, der hat eine Strahlkraft. Da reden auch viele mit, das ist halt einfach auch politisch aufgeladen. Und ich finde, das war so ein Ergebnis, weil man muss natürlich immer sich die Frage stellen, so ein Projekt, was kann das für einen Impact haben?
Wie kann man sich denn das vorstellen? Was habt ihr konkret anders gemacht als andere Konzertveranstalter? Wo waren die Unterschiede?
Ja, wir haben uns einfach alle Gewerke, alle Bereiche angeguckt. Ne? Von Energie, also von konventionellem Strom auf wirklich Ökostrom, Feststrom. Was bedeutet, man musste kilometerweise Kabel verlegen. Das war also ein logistisches Meisterwerk, was die Kollegen da vollbracht haben. Catering, also wenn du schon allein vom Fleisch weggehst, vor allem vom Roten, ne, hast du einen Riesenhebel auf der Klimabilanz. Also da umstellen. Wir haben Textil, Merchandise, haben wir einen großen Anteil der Merchandise-T-Shirts auf 100% Cradle-to-Cradle-T-Shirts umstellen können. Wir hatten im sozialen Bereich, wir haben dieses Jahr das Sozialticket eingeführt, sodass auch Leute, für die selbst 83 € Ticketpreis, was jetzt im Vergleich zu vielleicht anderen Bands in der Größenordnung sogar noch günstiger Ticketpreis ist. Ja, aber für manche Leute ist auch 80 € zu viel. Da hat KKT, unsere Touragentur, gesagt, so, wir führen jetzt hier das Sozialticket ein, sodass auch Leute, die nicht so viel Geld haben für Kultur, sich für 19,90 € ein Sozialticket leisten können. Wir haben im Bereich Sanitär, wir haben von konventionellen Chemietoiletten umgestellt auf Kompost-Trockentoiletten. Da haben wir dann auch noch in dem Forschungsprojekt zirkulierbar die Flüssig- und Feststoffe in ein Projekt reingegeben, damit aus Urin Flüssigdünger und aus den Feststoffen Humus hergestellt werden kann. Also wir haben in ganz vielen Bereichen skalieren können und auch schon neue Maßnahmen integrieren können.
Und vielleicht, wenn ich da hinzufügen darf, das eine ist die Umsetzung, weil das ist definitiv ja der Kern. Also dass man die Produkte, die Dienstleistungen, die Geschäftsmodelle, die ganzen beteiligten Akteure, dass man mit denen gemeinsam Innovationen und Lösungen auch eben über die Nachhaltigkeit hinaus entwickelt. Nicht nur sagt, klimaneutral ist das Ziel, sondern eigentlich wollen wir letztlich positive Auswirkungen erzeugen. Ne? Also irgendwie nicht weniger Schaden, sondern über so ein Konzert ist dann Düngemittel entstanden. Also das erfordert sozusagen erstmal ganz andere Denkmuster. Das ist auch so ein Ding, das Projekt läuft ja jetzt im Grunde fast 5 Jahre und in dieser Diskussion mit 6 Konzerten über 300.000 Besuchern, diesen 2 Bands und den ganzen Menschen in der Produktion, die beteiligt sind, da wurde natürlich an vielen Stellen auch erstmal im Kopf eine Menge durcheinander gebracht und wurde gemeinsam irgendwie neu sortiert und überlegt und geschaut, wie das geht. Ich finde das beeindruckend, dass eben auch 2 Jahre später auch sich der Markt schon verändert, dass man skalieren kann, dass sich Dinge einfach verändern, die in 22 noch nicht möglich waren und in 24 auf einmal klappen. Und das bildet dann die Grundlage, daraus ein Labor zu machen, weil das nicht nur ein reiner Testbetrieb ist, sondern wir wollen das auswerten. Das haben wir über die Jahre gemacht. Wir haben über Landesförderungen die Diskussion weitergetrieben. Also wir haben in Berlin das Thema einfach aufrechterhalten. Über 2 Konferenzen und 12 Veranstaltungen ist sozusagen die Diskussion weitergegangen. Das heißt, das ist nicht nur ein Konzert und dann fällt der letzte Ton und der Vorhang wird geschlossen und die Leute gehen wieder nach Hause, sondern es ging dann eigentlich erst in die nächste Phase. Und ich glaube, das war ganz wichtig über dieses Laborprojekt. Auch mit einer Förderung der Beauftragten für Kultur und Medien haben wir daraus im Grunde diese Open Innovation erreichen können, weil da steckt so viel Arbeit drin, das zu machen. Und noch viel mehr Arbeit, das dann auch noch transparent nachzuhalten, sich Feedback zu holen und das einfach immer wieder sozusagen auch im gedanklichen Kreis zu führen und zu gucken, was geht noch nach vorne, was können wir voneinander lernen. Und da sind ja auch ganz viele Leute, Tabea, ne, auf uns zugekommen, haben gesagt, Mensch, wir wollen euch das nicht klauen und so weiter. Und wir haben immer sozusagen gesagt, klauen ist nötig, nehmt das alles mit, macht das noch viel besser. Wir haben das Ziel, das als großen Appell in die Branche zu bringen. Und deswegen ist das gar nicht jetzt ein, also natürlich ist das ein USP für Loft, weil die können das, die haben sich dahinter gekniet. Das ist echt gut, was die können. Aber wir wollen alle, dass da im Grunde ein neuer Branchenstandard entsteht. Und das ist eigentlich das Ziel. Das will niemand für sich behalten, sondern wir wollen einfach aufzeigen, Mensch, wir müssen uns alle anstrengen und wir sind selber gar nicht zufrieden mit dem, was wir schon erreichen, sondern sehen uns da auf dem Weg und wollen da immer besser werden und fänden es natürlich am besten, wenn kein Konzertveranstalter mehr unter das fällt, was wir schon machen konnten. Und wir sehen auch noch das Luft nach oben und sind eigentlich alle immer noch sozusagen brennend bei der Sache, dass da auch noch viel mehr geht, auch wenn wirklich viel erreicht wurde.
Und dadurch, dass ja so ein Konzert auch oder die Veranstaltung eines Konzerts mit ganz vielen Branchen zusammenarbeitet, die alle nicht nur in der Konzertbranche sind, hat das ja vielleicht sogar noch irgendwie das Potenzial, über diese Konzert- und Veranstaltungsbranche hinauszustrahlen.
Absolut. Also ich glaube, das ist fast der größte Hebel, den wir haben in der Kultur- und Kreativwirtschaft mit Konzerten, mit Kulturveranstaltungen, weil es halt emotional positiv berührt. Und wenn du die Leute auf einer emotional positiven Ebene erreichst, sind sie viel offener auch für neue Dinge, für innovative Dinge. Also Stichwort Publikumsanreise, so das war für uns tatsächlich nach 22 so der absolute Aha-Effekt und ein Riesen-Learning, dass mit Blick auf die Klimabilanz CO2 einfach der größte Hebel ist, wie das Publikum zum Konzert anreist. Gar nicht die 10, 20 Trucks, die da irgendwie aufs Feld gerollt kommen, sondern es ist wirklich die Art und Weise, wie die Leute zum Konzert hinkommen und wieder wegfahren. Und ja, wenn du da positiv in die Kommunikation gehst, hast du A, wirklich nochmal was geschafft auf der CO2-Bilanz und du kannst jedem Einzelnen irgendwie sagen, hey, du bist part of the game. Du kannst deinen Anteil dazu beitragen, indem du dir einfach Gedanken machst, wie du nachhaltig anreist. Und ja, deswegen ist es so insgesamt einfach immer wieder, dass man sagt, so Konzerte sind alle dran beteiligt. Alle können ihren Input dazu geben und am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Nicht nur, weil es im besten Fall ein gutes Konzert war.
Gut, das liegt nicht mehr in eurer Macht, da sind andere für zuständig. Wie ihr habt ja schon gesagt, ihr seid quasi in jeden einzelnen Teilbereich reingegangen und habt geschaut, was kann man besser machen, wo kann man irgendwie eine umweltfreundlichere, eine nachhaltigere Alternative finden. Gibt's denn auch so Punkte, wo ihr vielleicht ein bisschen überrascht wart, dass es das noch nicht gibt oder dass ihr die sehr lange habt suchen müssen? Also wo waren so eure größten Hürden?
Also ich bin so ein bisschen, also eine Hürde war, die haben wir versucht in 22 schon anzugehen, haben es dann wieder gelassen, weil alle auch andere Großveranstaltungen und Festivals dran gescheitert sind, Thema Mehrweggeschirr, auch so großen Veranstaltungen und sind dann auf bioabbaubares Einweggeschirr gegangen, danach auch das Learning gehabt, Material zwar biologisch abbaubar, klingt ja erstmal super, wir haben es auch getrennt gesammelt, ne, und aber Kompostieranlagen nehmen das nicht zurück, weil es hat eine andere Abbau, Zeit etc. Da liegen chemische Prozesse hinter. Du kannst die also nicht eins zu eins in die Kompostieranlagen geben. Ergo werden am Ende auch verbrannt wie Restmüll. So war ein großes Learning, eine Hürde, die es zu nehmen galt jetzt in 24. Und ja, wir haben es jetzt in diesem Jahr tatsächlich geschafft, auch durch tolle Kooperationen wie mit Weitel an unserer Seite, dieses Thema Mehrweg für 150.000 Besuchende umzusetzen. So, das ist ja schon, also pro Tag, ne, mit knapp 60.000 Leuten auf dem Platz, ist ja schon eine Kleinstadt, die du da mit Mehrweggeschirr dann verpflegen musst. Und da steckt Logistik hinter etc. pp. So, und da sind bisher auch alle anderen Großveranstaltungen gescheitert. So, wir haben es jetzt dieses Jahr erfolgreich, wirklich sehr erfolgreich umsetzen können. Und da hoffe ich auch sehr, dass wir da jetzt ein gutes Beispiel sind für all die großen Festivals, die jetzt am Ende auch nicht mehr wirklich sagen können, geht nicht. Es geht, ja.
Das ist immer blöd, wenn es dann einer so gut vormacht, dann muss man nachziehen. Jetzt unterhalten wir uns in dieser Staffel ja auch hauptsächlich über das Gebäude der Zukunft. Ihr habt mit dem Flughafen Tempelhof ja ein sehr besonderes Gebäude, sag ich mal, oder einen Veranstaltungsort gefunden. Tabea, du hast es vorhin schon gesagt, da spielten auch ganz viele Dinge wie Denkmalschutz eine Rolle. Wie würdet ihr euch denn, wenn ihr jetzt mal träumen könntet, think big, den perfekten Veranstaltungsort vorstellen?
Ja, also wenn ich da natürlich aus produktionstechnischer Sicht spreche, reden wir da natürlich ganz viel über Infrastruktur. So, also von, ja, dass jedes Venue Zugang zu Ökostrom hat, zum Beispiel, ist natürlich jetzt auch auf einem, wenn du jetzt auf eine Festivalstruktur gehst, die zum Beispiel auf einem Acker stattfindet, ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn du irgendwie Zugang zu Feststrom aus einem Gebäude hast, so, ne? Thema Wasser als Ressource, so. Da wären wir jetzt auch beim Flughafen Tempelhof gerne schon so weit, dass wir das Regenwasser mit nutzen könnten. So geht aus verschiedenen Gründen noch nicht. Ja, also natürlich in einer idealen Welt hast du eine perfekte grüne Infrastruktur für alle Bereiche und kannst hinkommen und die anzapfen und musst gar nicht mehr diskutieren über Ökostrom oder Wasserzugänge etc. pp.
Aber man muss mit dem arbeiten, was man hat.
Richtig, genau. So.
Eine Sache noch. Du hattest im Vorgespräch, das fand ich irgendwie total faszinierend, weil das so was ist, wo man sich vielleicht gar keine Gedanken drüber macht, über das Thema Gaffer geredet und dass es da irgendwie so schwierig war, eine gute Alternative zu finden. Magst du das vielleicht nochmal kurz erzählen?
Ja, so mit Blick auf Produktionsmaterialien. Und Gaffer ist jetzt einfach so ein Beispiel, ne? Dieses sehr starke Klebeband. Das wird aber kiloweise benutzt auf solchen großen Konzertproduktionen, da gibt's tatsächlich einfach noch keine ökologische Alternative, so, ne? Also da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir da noch irgendwie, und da sind wir beim Produktdesign, wie Tim schon gerade gesagt hat, da muss man reingehen, vor allem wenn man nach Cradle to Cradle handeln möchte, ja, dass es irgendwie Materialien gibt, die den Strapazen einer solchen Produktion standhalten, so, und gleichzeitig aber kein Müll produzieren. So. Und ja, da sind wir dann bei dem Thema Materialpass, ne, zu scannen. Wie sind die Materialien, was steckt da an Rohstoffen drin, wie kann man die im besten Falle dann wieder recyceln und wie muss ein Produkt überhaupt erst einmal designt und hergestellt werden, mit welchen Rohstoffen, damit es recycelbar ist. Also da ja, da geht man ganz schön in die Tiefe, wenn man nach Cradle to Cradle irgendwie versucht, nachhaltig zu sein und zu wirtschaften.
Also, falls irgendwer eine gute Idee hat, wie man das in Zukunft anders machen kann.
Auf jeden Fall. Damit. Also könnt ihr euch gerne bei Love Concerts melden, wenn ihr schon dabei seid, ein nachhaltiges Gaffertape oder andere Produktionsmaterialien herzustellen. Meldet euch.
Ja, vielleicht kriegen wir das Problem jetzt hier noch mit der Community gelöst. Das wäre doch was.
Ihr merkt es schon, diese Konzertreihe liegt den beiden ziemlich am Herzen. Vielleicht, weil sie eben das Nötige, also die Nachhaltigkeit, mit dem Schönen der Liebe zu Konzerten verbindet. Nun ist aber nicht jede Veranstaltung ein Konzert. Das Problem der nachhaltigen Location bleibt aber bestehen, auch wenn es um Tagungen oder Vorträge geht. Jemand, der sich mit solchen Veranstaltungen und mit Nachhaltigkeit auskennt, ist Sarah Maria Amler. Sie ist Vorständin bei unserem Partner EUREF in Berlin, gleichzeitig aber auch Geschäftsführerin von EUREF Events. Ich habe sie zuerst mal gefragt, was das eigentlich bedeutet. Was macht sie so den ganzen Tag in ihrem Job?
Wir sind ein Berliner Immobilienprojektentwickler mit einem angeschlossenen Veranstaltungsbüro. Und seit 2008 bauen wir sogenannte Zukunftsorte. Ja, und was heißt das eigentlich? Wir sind ein Innovationshub mitten in Berlin-Schöneberg. Über 150 Unternehmen arbeiten auf dem EUREF Campus Berlin an den Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Und natürlich kommt mit so einer wahnsinnig spannenden Community auch ganz, ganz viele Wünsche und Erwartungen. Und mit den ersten Gebäuden, die wir auch selber gebaut haben, auf diesem Gebäude sogenannte Green Buildings, als auch denkmalgeschützte Gebäude haben wir sehr liebevoll saniert, kamen natürlich auch Erwartungen von den Mietern, von dieser Community. Ich möchte was essen, ich möchte eine gesunde Mittagspause auf dem Campus genießen und ich möchte vielleicht auch Menschen treffen. Und so ist uns das eigentlich in den Schoß gefallen, dass wir von einem Projektentwickler auch ein Gastronom, ein Veranstalter geworden sind. Das hat unter anderem auch unser Meisterkoch Thomas Kammeier mit zu verantworten, der eigentlich aus dem EUREF Campus auch einen richtigen Gourmet-Campus gestaltet hat. Und somit startete eigentlich auch das Eventgeschäft. Wir haben in dem denkmalgeschützten Gasometer eine ziemlich geniale Idee, eine Kuppel von der Fußball-WM in 2006 einzubauen. Und das kam bei den Kunden und den Gästen sehr, sehr gut an. Und tatsächlich war das der Kickoff des Eventgeschäfts. Das nur mal kurz zur Erklärung. Was mache ich den ganzen Tag? Ich habe zwei Brillen auf. Ich bin zum einen im Vorstand der EUREF AG für das Thema Marketing zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um das zielgruppenspezifische Marketing der Marke EUREF. Also es geht zum Beispiel um Community Management, um Social Media. Ganz wichtiges Thema bei mir auch, die Digitalisierung vorantreiben. Und die zweite Brille, die ich aufhabe, ist die der Geschäftsführerin der EUREF Event. Also mit meinen Geschäftsführer, Kollegen und meinem Team sorge ich dafür, dass wir weiter spannende Events auf dem Campus haben, dass wir tolle, neue, innovative Kunden für uns gewinnen und einen eigenständigen Auftritt kreieren. Und ein Beispiel, um das nochmal besser zu verstehen, wir arbeiten gerade an einer Website der EUREF Event, damit wir noch eigenständiger und noch besser gefunden werden. Ich hoffe, dass das ein wenig zusammenfassen konnte.
Absolut. Das heißt, Sie haben es gerade schon gesagt, bei EUREF ist das Thema Nachhaltigkeit quasi allgegenwärtig. Ist es das denn in der gesamten Eventbranche auch?
Ja, tatsächlich ist das schon top of mind von allen möglichen Kunden. Also insbesondere von jüngeren Unternehmen, aber auch jeglichen Ministerien. Da ist das einfach schon ein absolutes Basic, dass Unternehmen, dass Agenturen nach unseren CO2-Werten fragen. Oder sie geben sogar vor, sie können nur XX CO2 ausstoßen, können wir das bedienen. Und da haben wir natürlich eine sehr komfortable Stellung, denn wir haben ja, wie gesagt, schon seit 2014 erreichen wir ja schon die Klimaziele der Bundesregierung von 2045. Das ist ein klarer Vorteil und da sind die Kunden auch immer sehr beruhigt, weil sie dann bei uns einfach an einer guten Adresse gelandet sind, ja.
Das heißt, die Kunden wollen das, sie können es bieten. Wie macht man denn Veranstaltungen nachhaltiger? Also was ist, würden Sie sagen, der Punkt, an dem sich Ihre Arbeit vielleicht von den Kollegen in der Branche ein bisschen unterscheidet? Was machen Sie anders?
Ja, also in erster Linie, wie ich eben schon gesagt habe, ist der Campus an sich in Berlin als auch in Düsseldorf, ja, nämlich auch einen zweiten Campus, den wir gerade bauen. Das wichtigste, das größte Statement überhaupt, was wir einlösen, ist, dass wir die Klimaziele von 2045 erreichen. Also da muss man uns schon einen Ort nennen, wo das in Deutschland oder auch weltweit schon möglich ist. Und wir bieten nicht nur eine Kulisse, wir bieten nicht nur eine gewöhnliche Event-Location, sondern wir bieten die Glaubwürdigkeit. Also wir lösen einfach diese Themen ein. Also unsere Event-Locations bieten nicht nur eine schöne Kulisse, sondern eben auch diesen sogenannten Mehrwert oder Purpose. Davon sprechen ja immer viele. Weil man ist als Veranstalter hier auf dem Campus einfach Teil von diesem Innovationscampus, wo es halt um die Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit geht. Und das gibt automatisch jedem Event und jedem Veranstalter eine Glaubwürdigkeit. Und das ist etwas, was heutzutage ganz, ganz wichtig ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir sehr streng kuratieren. Also es ist nicht so, dass jeder Kunde bei uns ein Event durchführen kann. Also es ist schon ganz, ganz wichtig, dass die Kunden, die bei uns Events anfragen, dass sie mit unseren Themen was zu tun haben, dass sie unsere Werte einlösen. Und da kuratieren wir sehr stark. Also es gab auch schon mal einen Moment, wo ein Automobilhersteller seine Verbrenner hier auf dem Campus vorstellen wollte. Und dann haben wir natürlich gesagt, schöne Idee, mach das gerne mit E-Innovation. Dann kannst du gerne kommen.
Sonst passt das dann eben nicht zur, zur grundsätzlichen Idee von EUREF quasi.
Richtig.
Wo liegt denn Ihrer Einschätzung nach generell so das größte Einsparpotenzial bei Events? Die meisten Menschen kennen ja Events quasi nur von der Gastseite. Das heißt, man kommt hin und alles ist im Idealfall schön und spannend. Aber die ganze Arbeit dahinter ist ja im Idealfall dem Gast verborgen. Das heißt, wo liegt denn da das größte Potenzial, was einzusparen?
Mhm. Ja, also ganz klar, wir sind ein Campus. Wir haben alles vor Ort. Das heißt, natürlich können wir insbesondere beim Thema Logistik sehr, sehr viel einsparen und sehr effizient handeln, weil wir haben alles in-house. Wir sind eine In-house-Agentur für Events. Also bei uns bekommt man das Catering, die Technik, den Projektleiter an die Hand und natürlich auch das Thema Community oder Purpose, wovon ich gesprochen habe. Und dementsprechend sind fast alle Dinge auf dem Gelände verfügbar. Also wir fahren immer mit kleinen Golfkarts, Elektro-Golfkarts hin und her und haben dadurch einfach ein sehr effizientes Logistik-Netzwerk auf dem Campus selber. Und natürlich, heutzutage kann man schon so viele Dinge einfach umsetzen, indem man, wenn man natürlich Dinge auch von externen Lieferanten bekommt, dass man da auf Mehrwegkisten achtet, dass natürlich das Verpackungsmaterial nachhaltig ist, dass es auch, dass die Anlieferungen kompakt und effizient sind, also dass im besten Fall nicht mehrmals gefahren wird und darauf achten unsere Lieferanten und da haben wir auch sehr, sehr hohe Anforderungen mittlerweile. Dann auch ein Basic mittlerweile, das sollte jeder mittlerweile wissen, LED-Beleuchtung macht einen wahnsinnigen Unterschied. Das haben wir überall auf dem Campus integriert. Das ist für uns schon, das ist einfach ein Selbstverständnis. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit diesen Aktivitäten auch andere dazu inspirieren. Denn ehrlich gesagt sind das viele einfache Dinge, die man umsetzen kann.
Das heißt, andere dürfen sich gerne was abgucken da.
Absolut, immer, ja.
Sehr schön. In dieser Staffel von Zukunftsorte beschäftigen wir uns ja mit dem Gebäude der Zukunft. Und wie Sie gesagt haben, bei Ihnen am Campus haben Sie da ja quasi die Luxussituation, die Gebäude schon so vorzufinden, dass sie eben klimafreundlich gebaut sind, dass alles so aufgebaut ist. Aber das ist nun mal nicht bei allen Veranstaltungsorten so. Sie kommen ja bestimmt auch bei anderen Veranstaltungen ein bisschen rum. Wie finden Sie denn die meisten Veranstaltungsorte sonst so außerhalb des Campus vor?
Ist tatsächlich eine ziemlich schwere Frage. Natürlich kommen wir auch viel rum. Das ist auch ganz, ganz wichtig, sich auch mal außerhalb des Campus zu bewegen und sich inspirieren zu lassen. Es ist super schwer, das mit uns zu vergleichen oder bei externen Veranstaltungslocations so hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Es hängt ja von so vielen Faktoren ab, die man jetzt als normaler Besucher und auch wenn man im Eventgeschäft ist, erkennt man gar nicht wirklich. Das heißt, man müsste sich wirklich sehr intensiv mit einem Architekten, mit einem Energieexperten dort vor Ort treffen, um wirkliche Erkenntnisse zu sammeln. Ich kann nur von uns aus sagen, dass wir CO2-neutrale Energiegewinnung auf dem Campus haben durch unsere Energiewerkstatt. Und das ist allein schon das, was ein großer Vorteil ist. Und ich denke, da gibt es auch viele, viele alternative Möglichkeiten, die auch mit kleinen Steps andere Event-Locations einlösen können, wie ich eben schon beschrieben hatte.
Was wäre das so zum Beispiel? Also wenn ich jetzt nicht schon das super energieeffiziente Veranstaltungsgebäude habe, was kann ich tun, um da vielleicht trotzdem ein bisschen was rauszuholen?
Also in erster Linie bei jeglicher Investition immer natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt im Kopf haben. Das heißt, bei einem Event selber schon einfach als Event-Locations dem Kunden gegenüber auch eine gewisse Vorgabe machen. Also bitte verbraucht nicht so viel Papier. Im besten Fall investiert man in digitale Signages, um das zu verbessern.
Signages sind dann quasi so Aufsteller, wo...
Das sind Screens, ja. Genau. Das kann auch alles sehr, sehr smart ausgestattet werden. Dann dem Kunden von vornherein eine nachhaltige Beratung zu geben, wie ihre Gäste ankommen. Also was für eine Art der Fortbewegungsmittel genutzt wird, dass da bitte auch auf öffentliche Verkehrsmittel geachtet wird. Also da gibt es sehr, sehr viel, was die Veranstaltungslocations schon an nachhaltige Impulse setzen kann, über das Gebäude hinaus. Und dann ist es natürlich, man schaut sich dann die Gegebenheit des Gebäudes an. Was kann man zum Beispiel beim Thema Beleuchtung machen? Sollte man vielleicht dann im nächsten Jahr sich Ziele setzen, komplett auf LED umzustellen? Das sind wirklich kleine Stellschrauben, die schon helfen.
Sehr gut. Das heißt, auch da kann man jeden Stein einmal umdrehen und schauen, was da noch so drin ist.
Ja, und es ist, wir nennen das immer oder sagen dazu immer ganz gerne, es ist wirklich keine Rocket Science, die wir auf dem EUREF Campus machen, sondern machen ist so ein bisschen das Credo.
Hauptsache es passiert was.
Richtig, ja.
Gibt es dann auch kleinere oder vielleicht auch größere Dinge, wo Sie noch nach einer nachhaltigeren Alternative suchen?
Ja, also wir beobachten das ja tagtäglich hier auf dem Campus. Wir schauen uns die ganzen Inszenierungen von den Kunden an. Das ist auch immer total interessant, wo wir immer noch Herausforderungen sehen, ist natürlich das ganze Thema Branding. Mhm. Also Plakate, Poster, Wrap-ups, dann sind das auch ganz viele konventionelle Beschilderungen. Kundenstopper, also diese ganzen doofen Themen, die man irgendwie doch braucht auf so einem Event und die man vielleicht danach nicht immer alle wieder verwenden kann. Hm. Also das ist wirklich schade, dass es da noch keine wirkliche Lösung gibt, denn man kann natürlich nicht alles digital machen. Mhm. Ne? Das ist auch nicht möglich. Das ist etwas, wo ich mir erhoffe, dass es da in Zukunft innovative, neue Ideen gibt, um auch diesen ganzen, doch Einwegmüll, Papiermüll für eine Veranstaltung, dass das reduziert wird. Viele Eventveranstalter sind da schon smart unterwegs. Es gibt immer mehr Event-Apps, die verwendet werden, wo man wirklich auf seinem Mobile Phone das Programm lesen kann, weiß, wer als nächstes auf der Bühne ist. Das ist genial, finde ich. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Kunden und auch die Veranstalter, die doch irgendwas in der Hand haben wollen. Mhm. Und da hoffe ich, dass es auch ein Umdenken gibt und dass wir dazu natürlich auch beitragen können oder dem Kunden darauf hinweisen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Thema. Und natürlich Anlieferung, ja, wenn man dann doch Anlieferung hat hier auf dem Campus, hat man natürlich auch immer mal wieder den Verbrenner dabei. Es ist ja noch gar nicht möglich, eine Flotte von existierenden LKWs so schnell auf E umzustellen. Das ist auch vielleicht gar nicht realistisch. Und das ist ein Thema, was wir schon beobachten, was sich auf dem Campus vermehrt vorfindet. Also da bin ich jedes Mal ganz happy, wenn ich E-Fahrzeuge, also oder E-Anlieferungsfahrzeuge sehe. Aber es sind natürlich noch zu wenige.
Ist vielleicht auch ein Transformationsprozess. Und ja, hoffen wir, dass wir da bald hinkommen.
Natürlich, absolut, ja.
Sehr gut. Sie haben das Thema Müll gerade schon angesprochen. Das stelle ich mir auch interessant vor. Ich meine, jeder, der zu Hause schon mal eine Party gefeiert hat, weiß, dass da, selbst wenn man drauf achtet, unvermeidbar Müll anfällt. Wie kann man denn in so einer Größenordnung, wie Sie Events planen, da vielleicht schon von vornherein rangehen, um Müll zu vermeiden, bevor er überhaupt entsteht?
Ja. Ganz, ganz wichtiges Thema. Von vornherein kann man das natürlich lösen, indem man sehr präzise kalkuliert. Also wie entsteht Müll? Natürlich nicht nur das Thema Aufbauten, die man bei irgendeiner Bühne hat oder Teppiche, die man hinzuzieht, die übrigens, wir nutzen nur recycelbare Teppiche. Aber Müll ist natürlich auch viel Biomüll oder viel viel Essensreste. Und da achten wir einfach im Vornherein schon darauf, dass wir sehr smart kalkulieren. Ganz oft ist es auch so, je nachdem, was der Kunde bestellt, versuchen wir natürlich nicht alles von dem bestellten Essen schon so zu verarbeiten, dass es direkt gegessen werden muss, sondern wir haben dann noch einen Status, wo man das Ganze, sage ich mal, in roher Form lassen kann, dass man es noch wiederverwenden kann. Der große Vorteil von diesem Campus zum Thema Müllvermeidung ist außerdem, dass wir ganz viel in unseren eigenen Gastronomien, die wir auf dem Campus haben, wiederverwenden können. Also das heißt, das ist schon ein Kreislauf, wo die diejenigen, die in dem Bereich arbeiten und im Hintergrund natürlich agieren, die wissen dann ganz genau, gestern gab es bei dem Event ja Kürbis und dann gibt es das natürlich dann in den Gastronomien am nächsten Tag, wenn was übrig geblieben ist. Und das ist ganz toll, dass wir nicht nur die Community damit glücklich machen können, sondern wir können dadurch auch gewisse Lebensmittel, die vielleicht nicht verwendet werden konnten bei einem Catering oder einem Dinner, die können wir dann selber auf dem Campus weiterverwenden. Also das ist eine ganz, ganz tolle Lösung. Und natürlich, wie schon eingangs gesagt, wir achten ja im Vorhinein schon darauf, dass wir mit unseren Dienstleistern, mit unseren Lieferanten sprechen. Bitte Mehrwegkisten, bitte keine unnötigen Plastikverpackungen, bitte alles nur in nachhaltigen Verpackungen. Und das so kommt quasi die Ware auch schon ohne diesen ganzen Müll bei uns an. Und beim Event selber, da achten wir natürlich auch sehr streng auf das Recycling, dass wir da natürlich korrekt sortieren und natürlich Mülltrennung ist da ganz selbstverständlich.
Sehr gut, sodass die Gäste davon im Idealfall gar nicht so viel mitbekommen, weil das alles vorher
richtig.
Schon passiert ist.
Ja.
Sehr schön. Sie haben es vorher schon mal kurz angesprochen, die Anreise der Gäste ist ja auch ein riesiger Punkt. Das kann man auch als Veranstalter ja nur bedingt kontrollieren. Ne? Also ich meine, wenn ein Gast dann halt nun mal mit seinem Verbrennerauto reisen will, kann man es ihm schlecht verbieten. Aber wie kann man denn seine Gäste vielleicht da sanft darauf hinweisen, dass es auch nachhaltigere Möglichkeiten gibt?
Ja, ist auch eine sehr persönliche Beratung, die wir da vornehmen, dass wir als energieeffizienter, klimaneutraler Ort dem Kunden da natürlich auch beratend zur Seite stehen, indem wir sagen, bitte achten Sie auf eine nachhaltige Anreise Ihrer Kunden. Wir sind perfekt angebunden. In Berlin sind wir eigentlich umschlossen von 3 S-Bahn-Stationen, auch einem Fernbahnhof. Wir haben über 200 E-Ladestationen auf dem Campus. Das heißt, wenn man mit dem eigenen PKW anreist, dann am besten in der Fahrgemeinschaft und am besten in einem E-Auto und dann kannst du es auch direkt vor Ort laden. Also die Anbindung vom Campus ist natürlich genial. In Düsseldorf ist das ähnlich. Da sind wir mitten am Flughafen, aber auch am ICE-Fernbahnhof. Also man fällt quasi vom Flieger in den Campus rein, muss nicht nochmal ein Taxi nehmen, muss nicht nochmal ein weitere Fortbewegungsmittel nutzen. Im besten Fall kommt man natürlich mit der Bahn an und auch da gibt es natürlich Veranstaltungstickets mit der Deutschen Bahn, worauf wir hinweisen. Wir hatten auch schon ganz oft den Fall, dass Veranstalter selber schon mit einem sehr durchdachten Konzept ankommen, also dass sie Sharing-Konzepte anbieten und im besten Fall hatten wir jetzt auch kürzlich, dass sie mit E-Bussen hier vor Ort sind und somit ja die ganze Kette schließen und auch die Anreise ist damit natürlich CO2-neutral.
Soweit das möglich ist, genau. Sehr schön.
Richtig, ja.
Events finden ja nicht nur in Gebäuden statt, sondern es gibt ja auch ganz viele Open-Air-Veranstaltungen. Man könnte meinen, das Ganze wäre ja dann schon, weil man ganz viele Dinge nicht braucht, nachhaltiger. Ist das so oder ist das ein Trugschluss?
Ja, also ich kenne ein Beispiel von einer Open-Air-Veranstaltung, die erst kürzlich nach ISO 2012-1 zertifiziert wurde. Das ist Lollapalooza-Festival. Das wir sind auch ein bisschen in dem Thema ISO drin. Wir beschäftigen uns damit nächstes Jahr ganz intensiv, wenn wir unsere andere SB-Zertifizierung dann fertig haben. Es ist schon echt ein sehr aufwendiger Prozess und das ist natürlich tolles Vorbild. Und ja, es ist dementsprechend möglich, auch ein Open-Air-Festival nachhaltig zu gestalten. Ja, was hat das für einen Nachteil oder was sind da auch immer die Herausforderungen bei einem Open-Air-Festival? Da ist halt nichts, ja, da gibt es eine Wiese, da gibt es keine Infrastruktur, keinen Strom, Generatoren müssen hergeschafft werden, es gibt keine Art des Caterings, es muss alles von der Pike auf aufgebaut werden. Also es ist da schon natürlich ein wahnsinniger Aufwand, ja, aus einem leeren Ort überhaupt erstmal eine Infrastruktur aufzubauen. Und das kann man natürlich CO2-neutral, so gut wie es geht, ja, auf die Beine stellen. Und umso wichtiger ist das natürlich dann genau diese Open-Air-Veranstaltungen auch nach nachhaltigen Kriterien agieren und sich auch zertifizieren lassen. Und ja, Thema Wetter ist da natürlich auch immer ein großer Faktor, denn am Ende muss man dann vielleicht doch das ein oder andere Zelt oder die ein oder andere Traversengeschichte aufbauen, dann hast du doch wieder die Anlieferung und ja, das muss man so ein bisschen abwägen, man muss Toiletten bereitstellen, Containeranlagen, also es ist schon wirklich ein Act, würde ich jetzt mal behaupten, aber es ist natürlich toll, dass es diese kulturellen Angebote gibt und umso besser, dass sich dann auch diese Player zertifizieren lassen.
Das heißt, da muss man dann im Zweifelsfall sogar doppelt Sachen anliefern, weil man eben nie ganz sicher, zumindest hier in Deutschland ist man sich ja nie ganz sicher, ob es nicht doch regnet.
Richtig, ja. Also das ist dann leider der Nachteil. Oder man versucht halt vielleicht doch eher wieder auf kleinere Formate umzusteigen. Ne? Ich meine, wir wissen alle, wie es ist natürlich auch, es ist immer abhängig vom Geschmack und es darf jeder selbst entscheiden. Aber so große Menschenansammlungen sind ja seit gewissen Ereignissen nicht mehr ganz so beliebt. Also vielleicht sollten sich Veranstalter dann nochmal mehr auf so kleinere Formate konzentrieren, was man vielleicht dann wieder mit vorhandenen Infrastrukturen lösen kann.
Damit es nicht zum ganz großen Auflauf kommt.
Ja.
Sehr gut. Ich danke Ihnen, Frau Ameller.
Sehr gerne.
Im Bereich der Veranstaltungen gibt es also bei vielen noch einiges an Einsparpotenzial. Das sieht man schon daran, dass Leute wie Tabea und Tim viele Dinge noch hinterfragen müssen, wenn sie eine Veranstaltung planen. Aber dadurch, dass an vielen Stellen, wie zum Beispiel auch bei Sarah Maria Ammler, daran gearbeitet wird, dass es besser wird, ist einiges in Bewegung. Das Gebäude spielt da eine große Rolle, aber nicht nur das ist entscheidend. Anreise, Catering, Technik, auch hier ist wieder das Credo: Wer umweltfreundlicher werden will, der muss jeden Stein einmal umdrehen. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid, genau wie ich, jetzt ein bisschen schlauer geworden und achtet bei der nächsten Tagung oder auch beim nächsten Konzert mal drauf, was ihr dort so von den Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit mitbekommt. Mein Name ist Lilly Stegner. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao!
So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.